Unsere Berufung ist es überall, dort, wo wir ankommen, ob im Geschäft, in der Nachbarschaft, in der Schule, himmlische Lösungen für die Probleme der Menschen zu haben. Himmlische Lösungen für Probleme in unserem Geschäft zu haben. Egal was es ist, Gott hat eine Antwort und das ist die Erfüllung von unserem Auftrag, dass wir ein Segen sind für die Stadt, für die Region, für die Orte, wo immer wir hingehen. Das ist unsere Berufung, unsere Leidenschaft, weil dadurch Menschen Güte Gottes können erleben und wahrnehmen. Und die Güte Gottes wird uns zur Busse leiten, sagt das Neue Testament. Also damit können Sie nachher auch sagen, ich erlebe da etwas, das besser ist und das will ich. Ich will dort dazugehören. Und darum ist das ganz eine wichtige Grundlage, dass wir auch an die Weisheit angedockt sind und Weisheit, himmlische Lösungen für die Probleme überkommen und nicht versuchen, das aus unserer eigenen Kraft irgendwie zu stemmen. Genau, also die Weisheit soll unseren ganzen Dienst in Kraft umhüllen, um da drin zu reifen oder reifer zu werden. Gibt es im Laufe unseres Lebens auch mehrere Prüfungen. Nicht Prüfungen, wie wir sie von der Schule kennen, wo es Gewinner und Verlierer gibt, die Guten und die Schlechten, sondern Prüfungen, die zeigen, was schon in uns drin ist und wir können sagen, yes, das habe ich. Und Sachen, wo wir merken, das habe ich noch nicht drin, aber der Heilige Geist will das Werk vollenden. Da haben wir eine wunderbare Bibelstelle auch schon mal dazu angeschaut. Jakobus 1, 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Also Prüfungen, die Gott uns ins Leben einstellt, zeigen darf, was ist drin und was ist noch nicht drin. Und das, was noch nicht drin ist, das wollt ihr gerne drin tun. Simple Sache. Es geht nicht um 6er, 5er und 4er, sondern es geht darum, dass wir in die Vollkommenheit hineinkommen, wo unsere Freude auch sich vollkommen ausdrückt und unsere Leidenschaften sich ausdrücken. Und da müssen wir natürlich von der Schulzeit her unsere Prägungen ein bisschen ablegen, wo wir Prüfungen als etwas Negatives wahrnehmen, wo es Gewinner und Verlierer nachher gibt. Also das Ziel, das Gott mit uns hat, er will dich zur vollen Blüte bringen, dass die Blumen, das Gold, die Schätze, die er in dein Leben gelegt hat, in der ganzen Pracht ihnen erstrahlt. Und weil das seine Leidenschaft ist und weil du sein Kind bist und weil er dich lieb hat, darum führt er dich in Situationen rein, die wie ein Spiegel sind. Wo du feststellen kannst, was ist schon drin und was ist noch nicht drin. Und dann müssen wir uns nicht schämen, das muss uns nicht peinlich sein, sondern das ist ja das, wo Gott sagt, jetzt können wir richtig loslassen. Wir haben das Beispiel gehabt vom Veloschlauch. Der Veloschlauch geht auch durch zwei Prüfungen, wenn er keine Luft mehr drin hat, oder? Und bei diesen Prüfungen geht es ja auch nicht darum, Gewinner und Verlierer zu finden, sondern schauen, wo das Loch ist, dass ich weiss, wo ich flicken muss. Das ist das einzige Ziel. Also das ist die wichtige gedankliche Überlegung, die wir dahinter sehen müssen. Gut. Wir werden die verschiedenen Bereiche geprüft in unserem Leben und wir wollen uns jetzt mal mit drei von diesen Bereichen die ein bisschen näher anschauen. Das ist Gunst, Autorität und Ressourcen, also Ressourcen im Sinne von verfügbaren Mitteln. Also wie gehen wir um mit Geld, mit Zeit, mit Mitarbeitern, mit anderen Sachen, die uns gegeben werden, anvertraut werden. Und das Entscheidende bei diesen Sachen ist, dass sie ein Rechtsgewicht haben in unserer Entwicklung, gerade auch in dieser Zeit. Und darum werden wir da Betonung drauflegen. Das erste Thema, das wir da dabei eintauchen, ist eben Gunst. Gunst, wenn man es so übersetzt wird, ist eine wohlwollende, freundliche Haltung gegenüber Personen. Also wenn Gott uns Gunst zeigt, dann zeigt er uns eine wohlwollende, freundliche Haltung gegenüber uns. Es kann auch ein Liebesdienst sein, es hat auch mit Förderung zu tun, es hat recht viel drin. Das Wort ist recht reich, wenn ihr die Definitionen anschaut. Und was jetzt mich interessieren würde, wer von euch hat in seinem Leben schon mal Gunst von Gott erlebt? Doch, ein paar. Okay, geben wir doch mal ein paar Beispiele. Was für eine Art von Gunst haben von Gott erlebt? Irgendwo etwas, wie man ein paar Sätze kann kurz zusammenfassen. Was haben von Gunst erlebt?
Okay, also als wir geheiratet haben vor 25 Jahren, der Peter war arbeitslos, ich habe etwa 2.500 verdient und wir waren 50 Anwärter für ein Haus, das wir gerne hätten und mein Lohn hat gerade gut Miete mögen zahlen, oder? Und es war dort Wohnungsnot vor 25 Jahren und wir haben das Haus bekommen.
Halleluja, Gunst von Gott, Halleluja. Du hast auch Gunst von Gott erlebt.
Also, Gott hat zu mir gesagt, oder ich bin mit meiner Frau die Stegen abgelaufen, das hat sie so geführt, und dann hat in mir inne, hat es geheissen, das Fräulein musst du kennenlernen. Und ich habe nie mehr so deutlich und klar Gottes Stimme gehört.
Halleluja, hä? Ja, genau, genau. Super. Also, wenn ihr in der Kaffeepause fragt doch mal noch um, wer alles schon Gunst von Gott erlebt hat. David und auch der Salomo haben etwas ganz Wichtiges auch gelernt über Gunst. Also, wir erfahren Gottes Gunst, das ist sein Wohlwollen, das er gern gegenüber uns ausdrückt, aber es gibt im Umgang mit Gunst auch ein paar wichtige Sachen zu lernen. Der David und der Salomo, die haben die Lektion gelernt gehabt. Etwas, was man dem David gesagt hat, schon sehr früh ist, weil Gott Israel liebt, drum wirst du, David, König werden. Also die Gunst, König können zu werden, hat er nicht bekommen, weil Gott ihm allein hat einen Gefallen tun, sondern weil Gott das Volk geliebt hat und gesagt hat, der Mann kann ich begaben, dass er dem Volk wird gut tun. Das ist sein Gedanken gut dahinter gewesen. Und wenn wir jetzt den Salomo anschauen, dann hat die Königin von Saba, wo sie den Salomo besucht hat, das haben wir alles schon ein paar Mal angeschaut, genau das Gleiche wieder festgestellt, dass der Segen, der auf dem Vater David war, auch wieder auf dem Salomo war. Im 1. König 10,9 lesen wir, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, oder? Also Gunst, dich auf den Thron Israels zu setzen, weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Also Gott erweist am Salomo die Gunst, ihn zum König zu machen, ihn rauszuheben aus jenen anderen, nicht nur um ihn damit zu ehren, oder? Also er hat Wohlgefallen gefunden bei Gott, sondern auch, weil er gesagt hat, der Mann wird die Gunst weitergeben, die ich ihm gezeigt habe, als Volk. Und ihnen ein gerechter König sein. Spannend, oder? Ein ganz wichtiger Gedanke, den wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen, weil was können wir daraus lernen? Wenn Gott Wohlgefallen hat an uns, an dir und mir, und uns Gunst erweist, also uns Sachen gibt, die wir nicht verdient haben, dann liegt das daran, weil Gott die Menschen liebt, die unter unserem Einfluss sind. Also wenn du im Geschäft anfängst, Gunst von Gott erleben, weil er dich befördert, weil er dir Zugang zum Elon gibt, weil er dir Ideen schenkt, mit denen du kannst ein Segen sein für das Geschäft, dann ist es nicht allein gedacht, um dich rauszuheben und zu sagen, das ist der grösste Vierenden, sondern das Wohlgefallen, das Gott dir gibt, ist auch gedacht, damit du damit ein Segen bist für die Menschen in deinem Umfeld. Es ist immer etwas, wo Gott dir schenkt, um es weiter verschenken. Das ist das Grundprinzip dahinter. Also, das bedeutet, Gunst auf dem Leben von einem Menschen hat erst dann ihr Ziel erreicht, wenn andere in seinem Umfeld durch die Gunst gesegnet werden. Und sonst hat sie ihr Ziel noch nicht erreicht. Andere von dieser Gunst auch profitieren. Gott ist jemand, der sich weiter verschenkt. Und er schenkt uns Sachen, damit wir sie auch weiter verschenken. Und damit der Gnadenstrom von seinem Thron weiterfließt zu allen Menschen. Menschen, auch Christen, oder? Es gibt auch viele Menschen, die Gunst erfahren, gute Ideen haben. Aber auch Christen missbrauchen zum Teil die Gunst, die sie von Gott bekommen haben, zur Selbstdarstellung. Also machen sich selber gross. Und das kann man mit Gunst machen. Man kann die Gnadengeschenke, die Gott uns gibt, dazu missbrauchen, um zu sagen, ich bin gross. Und es fließt nicht weiter. Das kann man. Sie wollen dadurch ihre eigene Position im Leben verbessern oder vielleicht ab und zu bleibt noch etwas übrig, was auch anderen nützt. Mehr so als Seiteneffekt. Also der persönliche Nutzen aus Gunst ziehen hat sicher seinen Platz. Gott schenkt uns ja Gunst, weil wir wohlgefallen gefunden haben vor ihm und er uns etwas Gutes tun will. Aber es ist eigentlich nicht der ursprüngliche Sinn und Zweck von Gunst. Dass das nur für uns allein ist. Es soll uns ein Segen sein, aber es hat immer auch eine Komponente vom Weitergeben, von Gutes tun. Und das drin zu entdecken, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, den ich uns einfach auch herausfordern will. Also ich staune immer wieder, wie viel Gunst Gott in mein Leben hineingeschenkt hat. Ich könnte euch da auch einen ganzen Morgen lang berichten von Erlebnissen, die ich allein hatte oder die ich zusammen mit meiner Frau hatte. Und das ist ja so etwas Unerklärliches, weil du kannst es ja eben nicht mit Verdienst erklären. Ich habe ein Anrecht darauf, sondern es sind einfach Geschenke. Und du sagst, in all meiner Unvollkommenheit schenkt er mir trotzdem etwas und zeigt mir sein Wohlwollen für mein Leben. Aber nur wenn ich das, was dann ich selber erlebt habe, mit dem ihnen weiter verschenke, dann habe ich das damit gemacht, was eigentlich das Ziel der Gunst von Anfang an gewesen wäre. Also lasst uns nochmal über die Aussage von der Königin von Saba nachdenken. Gott erweist also am Salomo Gunst. Er erweist auch anderen Menschen Gunst und hat gefallen an dem Menschen. Er hat gefallen gehabt am Salomo und gibt ihm außerordentliche Macht, Einfluss. Nur weil Gott die Menschen im Umfeld von dieser Person liebt. Es ist ganz wichtig, dass wir das realisieren. Seine Liebe gilt diesen Leuten, das sind dann nicht die Trottel und Idioten, die nicht rauskommen, oder? Die, die es nicht schnallen, die nerven, die stören. Das ist oft so. Da bist du im Geschäft umgeben von Leuten, die schwierig sind, anspruchsvoll. Und Gott setzt dich an und erweist dir Gunst. Warum? Weil er die Menschen lieb hat. Und sagt, ich kann mit dir etwas machen bei diesen Menschen. Gib die Gunst weiter. Also er promotet dich, bringt dich weiter, befördert dich, weil er möchte, dass du jetzt andere beförderst. Die es nicht verdient haben. Wie es du nicht verdient hast. Das ändert die Sicht zu Menschen in meinem Umfeld. Das ändert die Sicht ganz stark. Also, das ist eine wichtige Offenbarung darüber, wie das Reich Gottes funktioniert und wie Gott mit Gunst umgeht in unserem Leben. Wenn Gott mir Gunst schenkt, will er, dass es den Menschen um mich herum nützt. Und das ist eigentlich weise, angewendete Gunst. Ich bin jetzt inspiriert vom Himmel. Was willst du mit dieser Gunst machen? Es ist nicht nur, oh, danke Herr für die Gunst auf meinem Leben, das ist wunderbar, ich ehre dich, ich anbete dich, ich lobe dich, das ist gut, tipptopp. Und dann sollte eigentlich die nächste Frage kommen. Wie möchtest du mit dieser Gunst auf meinem Leben die Menschen in meinem Umfeld lieben, wo ich drin stehe? Wo jetzt direkt auch profitieren könnten von dieser Salbung, von dieser Gabe, von dem, was du auf mein Leben geleitet hast. Macht, Autorität, keine Ahnung, es gibt so viele Aspekte, oder? Das sollte die nächste Frage sein, das sollte uns beschäftigen, damit es nicht der Selbstzweck bleibt. Also, wenn wir nur den eigenen Dienst bauen, mit dem, was wir der Gunst erleben, dann fängt Gunst da an, bei mir, und sie endet auch da. Das ist wie das tote Meer, oder? Da hat es jene Flüsse, die einflüssen, aber es fließt nicht mehr raus. Bleibt alles dort und verdunstet, versickert, keine Ahnung, was es dort macht, aber da geht nichts mehr weg. Und dann ist es, wenn Gunst in mein Leben kommt und da anfängt und da endet, dann ist es wie das tote Meer. Da geht kein Leben mehr weiter. das bleibt alles an einem Ort und ich bin sicher auch gesegnet, aber es geht nicht weiter. Die Bibel redet über unser Leben von Strömen, die von uns fließen. Nicht Rinnsal, nicht Bächli, nicht Tröpfen, Ström. Über jedem von uns ist das, was die Bibel sagt. Von dir werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ströme von Gunst, Ströme von Gnade, Ströme von Barmherzigkeit. Was immer das es auch ist. Wir haben es unverdient empfangen, wir gehen es unverdient weiter. Wir machen mit den Leuten nicht eine Prüfung. Du hast genug gute Werke da, glaubst du, dir können wir etwas anvertrauen, du hast zu wenig, dir noch nicht. Gunst. Gunst fließt, ohne dass ich eine Prüfung mache. Sonst würde man manchmal, hätte ich müssen sagen, ich verstehe dich wirklich nicht, Gott, warum du mir die Gunst zuteil werden willst. Ich fühle mich alles andere als parat dafür. Das ist halt unverdient. Okay, also das ist ein ganz wichtiger Gedankengang, den wir da festhalten wollen. Wenn ich Gunst erfahre, soll es allen in meinem Einflussbereich besser gehen, als es vorher war. Allen in meinem Umfeld soll es besser gehen. Alle sollen irgendwie von dieser Gunst profitieren und gesegnet werden davon. Jetzt kann man sich fragen, warum hat Gott sich so etwas ausgedacht? Sachen auch anders lösen, oder? Also, warum macht das ausgerechnet so? Warum will er uns beschenken, damit wir andere beschenken? Warum beschenkt er nicht gerade alle? Er hat ja auch eine Möglichkeit, sagen, mach doch deinen Job und lass mich aus dem Spiel. Dann kann ich bleiben, wie ich bin und muss nichts ändern. Also, warum nimmt er uns damit rein? Weil er hat gesagt, ich habe den Menschen geschaffen, ich habe ihn geschaffen nach meinem Bild. Und er will, dass wir Anteil haben an dem, wie sein Wesen ist. Und sein Wesen teilt Gunst aus. Und er sagt, ich will, dass ihr von dem Wesen auch Anteil in euch habt und das Leben genau gleich führt. Ihr empfangt und ihr geht weiter. Ohne da irgendwie nach einem Verdienst zu schauen. Ein grosszügiger Lebensstil entspricht der Kultur vom Reich Gottes. Weil Gott ist sehr verschwenderisch, oder? Er bringt immer wieder das Bild von, da hat es Blumen, die werden heute wachsen und morgen werden sie gemäht. Was für eine Verschwendung. Schau die Blumen mal auf so einer Wiese an. Das ist wunderschön. Eine herrliche Pracht. Heute stehen sie, morgen werden sie gemäht. Ist alles weg. Und irgendwann kommen wieder neue. Was für eine Verschwendung. Und das sind ja nicht Blumen, wo irgendwo musst du sagen, ja gut, also so Plastikblumenmässig, oder? Immer jedes Mal hochkomplexe Lebewesen, oder? Wo abgemäht werden, wo Forscher sich jahrelang damit beschäftigen können, wie die aufgebauten, strukturierten, weiss ich was sind, oder? Und dann musst du sagen, was für eine Verschwendung? Also Grosszügigkeit ist etwas vom Lebensstil Gottes, von der Kultur, vom Reich Gottes und wo auch unsere Kultur darf werden. Es braucht nicht eine Kultur im Reich Gottes von, es ist nie genug. Es braucht keine Kultur von, es ist immer zu wenig. Es langt nicht oder nur gerade knapp. Das ist nicht die Kultur vom Reich Gottes. Die Kultur vom Reich Gottes ist immer Fülle. Es ist immer Fülle. Es hat immer mehr als genug. Das ist all das, was wir durch das ganze Neue Testament lesen können. Also, Jesus ermutigt uns in der Bergpredigt, Schätze im Himmel zu sammeln. Und das tun wir, indem wir anderen etwas zuteil werden lassen von dem, was Gott uns geschenkt hat. Also, wir geben die Sachen weiter. Lukas 16, 12. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum anvertrauen? Der Vers, den kann man auch ein paar Mal lesen und irgendwie sagen, ja, irgendwo ist mir nicht ganz klar, um was es in dem Vers gehen soll. Also, wenn man das nicht treu verwaltet, wo doch uns gar nicht gehört. Also, scheinbar gibt es etwas, wo wir sollten verwalten und es gehört uns nicht. Und das ist zum Beispiel Gunst. Oder? Gunst ist nicht etwas, was du dir erarbeitet hast durch Leistung, du hast es dir nicht verdient, sonst wird dir einfach zuteil. Kommst du es einfach über. Und jetzt habe ich es plötzlich. Ich habe eine gute Idee im Geschäft, die habe ich nicht gesucht, vielleicht habe ich nicht mal darum gebeten, aber plötzlich ist sie doch da. Und plötzlich mit dem, dass ich die Idee habe, habe ich eine Verantwortung, Verwalter zu sein von dieser Idee. Was mache ich jetzt? Oder ich bete für Leute um Heilung, es passiert nichts und plötzlich fängt es an, nur noch Kälte zu geben. Und plötzlich ist es da. Und dann schaust du, was habe ich anders? Habe ich im Bett gebetet? Nein, habe ich nicht. Habe ich wenig gebetet? Nein, habe ich auch nicht. Jetzt ist es plötzlich da. Etwas Unverdientes, was in deinem Leben ist. Und jetzt plötzlich, ob du es will hast oder nicht, wirst du zum Verwalter. Von dem. Und jetzt, was machst du? Jetzt sagst du vielleicht, ich habe Angst, dass ich schlecht damit umgehe. Ich vergrab die Gabe. Dann kann Gott nicht, auch nicht irgendwann sagen, ich habe etwas falsch gemacht damit. Wisst ihr, welches Gleichnis das einem da in den Sinn kommt? Talent, oder? Sachen, die ihm anvertraut werden. Also was mache ich jetzt? Ich werde zum Verwalter und jetzt die Erwartung ist, dass ich das treu verwalte. Also Gunst in meinem Leben, treu verwalten heisst, ich fange mich an zu fragen, wie soll die Gunst auf meinem Leben ein Segen werden für die Menschen, die rundherum sind. Darum hat sie Gott mir gegeben, weil er gesagt hat, ich liebe die Menschen in deinem Umfeld, die mich noch nicht kennen oder schlecht kennen oder nur halb kennen. Wie kannst du die Gunst weitergeben? Und Gott hat Ideen darüber. Also, das ist ganz wichtig, herauszufinden, wie setze ich die Sachen richtig ein. Obwohl ich mit allem, was ich habe, Jesus gehöre, will Gott trotzdem mir etwas Eigenes schenken. Das ist nämlich der zweite Teil von dem Vers. Also er sagt, wenn ihr mit dem, was ich euch gegeben habe, was nicht euch gehört, nicht treu sein könnt, wie soll ich dann euch das geben, wo ich eigentlich denke, dass es euch gehört? Also es gibt da etwas, wo uns gehört und wo er uns geben will, aber er will zuerst sehen, wie du mit dem umgehst, was nicht dir gehört. Da gibt es ein Erbe, da gibt es etwas, wo mir anvertraut soll werden, um mit ihm zu regieren. Da ist einfach noch mehr. Und an das noch mehr, wie kommt man an das an, indem dass man mit dem, was noch nicht einem gehört, lernt, treu zu sein. Ein guter Verwalter zu sein und das zu vermehren. Das ist die Herausforderung, wo jeder von uns drinsteht und wo er sich muss fragen, also was habe ich mit diesen Gnadengaben, die ich von Gott empfangen habe, mit dieser Gunst, die ich erfahren habe ich sie für mich selber gebraucht und sie genossen und Gott dankt, das ist schon mal schön, aber es ist nicht das eigentliche Ziel, habe ich es vermehrt? Was habe ich damit gemacht? Das Interessante ist ja in dem Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25, 14 bis 30, steht ja Talent nicht für Talente im Sinn von Begabungen, sondern es ist ja eine Währungseinheit. Also es ist ein Maß für Geld. Also Jesus bringt da ein Beispiel aus der Geschäftswelt, aus der Wirtschaft, wo uns Einblick soll geben in die Kultur vom Reich Gottes. Und es ist nicht so einfach, oder? Also das Gleichnis, da hat man manchmal das Gefühl, irgendwie passt der Vers nicht so in die Bibel rein. Ist gar nicht so sozial. Nicht da alle sind gleich. Weil das Gleichnis sagt nichts anderes als richtige Verwendung von Gnadengaben bringt Wachstum. Das ist das, was das Gleichnis, der, der mit den 5 richtig geschaffen hat, hat auch noch das bekommen, was am ersten weggenommen wurde, was versteckt hat. Also, richtig umgehen damit, oder? Und das, was Gott in unser Leben einlegt, brauchen, um das, was ich selber Gunst erfahren habe, durch noch mehr Gunst weiterzugeben, ist das Prinzip vom Reich Gottes. Und wenn du es in den Hosensack steckst, kann es sein, dass man es dir irgendwann einmal wegnimmt. Kann es sein. Das ist das, was das Gleichnis sagt. Also Gunst ist so wichtig, dass sogar Jesus sie gebraucht hat. Das ist ja wieder ganz interessant, oder? Lukas 2,52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Das ist doch jetzt eine spannende Aussage. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Jesus braucht Gunst bei den Menschen, das leuchtet mir noch ein. Er wandert auf der Erde rum, er muss noch jemand essen, ist froh, wenn man ihn einlädt, oder er will die Menschen zu Jüngern machen, er dient und predigt und weiss ich was, und dann brauchst du Gunst, dass Leute da sind, oder, und mit dir mitarbeiten. Gunst bei Menschen. Leute, die sagen, hey, gute Idee, ich schaffe da auch mit, ich unterstütze dich. Das verstehe ich. Aber er nahm zu an Gunst bei Gott. Das ist eine spannende Aussage, oder? Jesus nahm zu an Weisheit und Alter, er ist älter geworden, werden wir auch, und Gunst bei Gott. Warum soll Jesus, der ein vollkommenes Leben geführt hat, bei Gottes Gunst müssen zunehmen? Ich habe keine befriedigende Antwort auf das. Ich kann das theologisch nicht erklären, wenn jetzt das auch Einzelne gern gehört hätten. Aber meine Schlussfolge ist, also wenn Jesus nötig hat, bei Gunst der Gott zunehmen, habe ich es vielleicht auch nötig. Also ich sollte nicht an und ganz sagen, gut, für Jesus ist das nötig gewesen, für mich nicht. Ich komme ohne Gunst von Gott aus. Braucht das nicht. Und ich denke, mein Schluss ist, okay, er hat es gebraucht, dann brauche ich es auch wenn ich nicht kann erklären, warum er es gebraucht hat. Gott hat dem Salomo Gunst erwiesen, indem er sich alles hat können wünschen, was er hat wollen. Und was hat er gemacht mit dem Wunsch? Hätte ja, ich weiß nicht, was können wünschen. Gott hat ihm nachher auch eine Aufzählung gegeben, mehr Geld, besseren Job, keine Ahnung was, ein Auto ist noch schwierig gewesen. In dieser Zeit zumindest. Aber er hat schon verstanden, um was es geht bei Gunst. Das ist die Lektion, die er gelernt hat. Er hat gesagt, ich will fähig werden, gerechte Entscheidungen können zu fällen, um Menschen weise zu richten. Das haben wir auch schon mal angeschaut miteinander. Also da sehen wir auch, oder, wie gehe ich um mit dieser Gunst, wenn Gott mir sagt, du hast einen Wunsch offen. Das ist Gunst, oder? Wünscht dir etwas? Egal was es ist, wird Realität werden. Und er hat ihm wirklich die freie Wahl gehabt. Er hätte auch können etwas anderes wünschen. Und er hat gesagt, also, weil du jetzt nicht nur das gewünscht hast, gibt dir alles andere drauf auf. Jetzt sind wir wieder bei diesen Talenten, oder? Eine weise Entscheidung fällt, oder? Etwas verstanden über die Kultur vom Reich Gottes. Den Wunsch geäussert und jetzt nicht nur das bekommen, sondern noch das andere drauf auf. Das ist der Überfluss vom Reich Gottes. Und Gott möchte uns in das Gedankengut mit ihnen einfach ein anderes Leben zu führen, einen anderen Lebensstil zu führen. Einige Christen missbrauchen ihre Gunst auch in dem, dass sie Menschen nachlagen. Also du erkennst Zusammenhänge, oder? Weil dir Gott Weisheit gegeben hat, um gewisse Sachen zu erkennen und zu verstehen. Okay, jetzt missbrauche ich es. Ich kann es brauchen, um die anklagen und zu sagen, der ist dort nicht richtig, der macht das falsch, der ist da Flasche, oder? Ich weiß nicht, wie ihr manchmal durchs Leben durchlaufen, aber ich habe auch schon gesehen, dass auch Christen durchs Leben durchlaufen und wissen, was alle sollten anders machen. Oder? Viel Kritik. Oder über den Trump ist auch ein gutes Beispiel. Da kannst du Christen und Weltmenschen fragen, hat jeder Meinung dazu, was der sollte anders machen? Die Frage ist, was ist weise? Was ist weise? Weil zum Schluss hat Gott dem mal eingesetzt, ob es jetzt passt oder nicht, weil er sagt, es gibt keine Autorität und Regierungsgewalt auf Erden, die nicht von Gott eingesetzt ist. Fällt uns manchmal ein bisschen schwer, aber das zeigt, wie weit dass wir vom Denken Gottes entfernt sind, nicht wie nah dass wir sind. Also das sind halt auch Herausforderungen, wo wir dann auch anders und sagen, Herr, ich verstehe nicht alles. Und ich schaue nur, was vor Augen ist und ich kann nicht geistlich beurteilen, ich will das aber lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wo machen wir da auch mit? Weil ihr glaubt es nicht, aber es braucht wirklich kein Glauben und es braucht keine prophetische Offenbarung, um die Sünden der Menschen zu erkennen. Du kannst anschauen und siehst es. Völlig ohne Begabung vom Himmel. Aber es braucht prophetische Begabung, um das Gold zu sehen, das Gott in die Menschen hineingelegt hat und wo man noch nicht sieht. Und dann zu sagen, ich sehe in deinem Leben das. Da brauchst du prophetische Sicht, dann musst du Gottes Auge haben und hineinschauen. Und für das sind wir eigentlich berufen, das wäre unser Dienst. Das eigentliche Ziel, wenn wir Schwierigkeiten sehen, wäre Fürbitte zu tun, um die Menschen zu segnen. Weil das auch eine Gunst ist, die uns anvertraut ist. Wir können mit jeder Bitte zu Gott kommen und stehen vor dem Thronsaal Gottes. Und dann können wir ihnen in der Fürbitte Sachen zuteil werden lassen, die sie nicht verdient haben. Und wir können sie ihnen damit schenken. Am meisten Spass, finde ich, macht das, grosszügig zu sein und Gunst zu schenken gegenüber Menschen, die man nicht kennt, die man auch den Hintergrund nicht kennt und die völlig unvorbereitet sind. Haben wir schon mal im Restaurant eine schlechte Bedienung gehabt und nachher ein extrem grosszügiges Trinkgeld gegeben? Hat das schon mal jemand gemacht? Ich auch. Ist eine gute Erfahrung, oder? Da passiert sofort etwas. Weil du machst etwas, auf das der andere nicht vorbereitet ist, und die wissen meistens, das kann nicht sein, weil ich so einen tollen Service gemacht habe. Die schnallen das sofort. Das musst du nicht erklären. Und jetzt passiert etwas. Und das ist spannend, was dann passiert, oder? Etwas bricht auf und du kannst reingehen. Also das ist Lernen mit Gunst umgehen. Grosszügig sein dort, wo du sagst, man hat es nicht verdient. Das ist etwas, wo man lernen muss, wo man sich antrainieren kann, aber wo uns in ganz spannende Situationen bringt. Oder, ich habe das Beispiel auch schon gebracht, Lauf an der Kasse, schwierige Person hinter dir, keine Ahnung, ungeduldig, genervt, weiss auch nicht was. Oder hast du einfach sonst den Eindruck, ich glaube, ich will dir etwas Gutes tun. Und wenn sie fertig ist mit Zahlen, bevor sie ihre EC-Karte zücken kann, hast du deine schon gezückt, oder? Und die ganze Rechnung zahlt. Von der hinter dir. Das ist Gunst. Unverdient. Gibt interessante Gespräche. Also so gibt es ganz viele Situationen, wie man Grosszügigkeit zeigen kann, weil unser Gott grosszügig ist. Wenn dir viel Geld anvertraut worden ist, hast du auch viele Möglichkeiten zum Gunst schenken. Wenn dir andere Gaben anvertraut, dann schaff mit diesen Gaben. Was auch immer das ist, das spielt gar keine Rolle. Was passiert ist, wenn wir Menschen Gunst erweisen, sind die Betreffenden schneller an dem Platz, wo ihnen im Reich Gottes gehört, als das sonst der Fall wäre. Ihr gebt ihnen einen Katapultstart. Weil es passiert etwas in ihrem Leben. Weil Gunst immer weitere Gunst nach sich zieht. Es verändert auch deine Perspektive, wie du das Leben siehst. Es löst etwas aus, wo anfängt, der Himmel auf Erde sichtbar zu werden. In einzelnen Situationen und in weiteren Situationen. Und wir haben das Vorrecht, dass wir da in einer Schlüsselrolle sind, weil uns viel Gunst anvertraut worden ist. Damit können wir Sachen ins Leben von Menschen einbringen, die sonst nicht reinkämmten, wo gar nicht passieren würden. Sachen, wo Möglichkeiten sich auftun, Türen, die vorher gar keine waren und die du dir auch keine hast vorstellen können, sind plötzlich welche da. Lösungen gehen auf, die man keine gesehen hat, indem ihr anfangen darf, die Gunst zu schenken in das Leben. Weil eine Weichenstellung passiert. Es geht jetzt in eine andere Richtung weiter, auch wenn wir nicht alles sehen, aber da kommen andere hinten dran. Und das führt uns auch zum Epheser 4,29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Nicht soll, darf. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen, hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Oder eben Gunst freisetzen, Gnade. Also Wort sorgfältig wählen, so fangen wir Gunst an, richtig einsetzen. Es ist nicht gleich, wie man miteinander redet. Worte haben ein Gewicht, du kannst sie auch nicht mehr zurückholen. Wenn es draussen sind, sind es draussen. Wer jemanden verletzt hat, hat das schon festgestellt. Man würde am liebsten haben es nur mal gerne 30 Sekunden zurückstellen. Aber es ist schon draussen. Aber das Gleiche passiert auch mit guten Worten. Mit Komplimenten, mit Ermutigungen und so weiter. Auch die in der Lönnspuren, wo Weichenstellungen sind. Wo die Menschen anfangen, in eine andere Richtung zu gehen, weil sie sich wahrscheinlich aufgrund von ihrem Verhalten gar nicht erwartet. Das andere, was wichtig ist, entschuldige dich niemals für Gunst auf deinem eigenen Leben. In meinem Leben hat es Situationen gegeben, oder, wo Gott sehr grosszügig war. Und dann freust du dich darüber und erzählst dir darüber und plötzlich merkst du, dass sich nicht alle so richtig mit dir freuen können. Weil nicht da ist. Missgunst. Warum kommt jetzt der das über? Der hat doch das gar nicht verdient. Naja, definitiv habe ich es nicht verdient. Trotzdem ist es da. Ich weiss auch nicht wieso. Aber es ist nicht ungerecht. Gott ist immer gerecht in dem, was er tut. Keine Ahnung, was er für Überlegungen hat, dann muss ich dann amigs herausfinden. Also entschuldige dich niemals für Gunst, die auf deinem Leben ist. Weil Gott findet, dir steht es zu und er hat es weitergegeben, dass du etwas damit machen kannst. Wenn du entdeckst, dass Leute ein Problem damit haben, wenn Gunst auf deinem Leben ist, dann fang an, die Gunst, die du bekommen hast, gerade im Dienst da innen anzuwenden und zu brauchen. Das ist immer das Einfachste, weil was dann passiert, und mit dem wenn wir heute abschliessen, ist Sprüche 16,7. Wenn dem Herrn die Wege eines Menschen gefallen, dann sorgt er dafür, dass sogar dessen Feinde Frieden mit ihm schließen. Wer sorgt dafür, dass deine Feinde mit dir Frieden schliessen? Wer? Gott sorgt da dafür. Und das Einzige, was es braucht, ist, dass wir gute Verwalter werden von diesen Gaben, von dieser Gunst, die uns zuteil worden ist. Gute Verwalter sein, das gefällt Gott. Und dann fängt er an, auch die, die gegen dich schiessen, auch die missgünstig sind, auch die nie zeigen, zu wenden, sodass sie Frieden mit dir schliessen. Das ist eben der übernatürliche Frieden, der vom Himmel kommt, nicht der natürliche. Und der geht viel tiefer und viel weiter. Und darum lohnt es sich, das zu investieren, und sage ich will tiefer in den Lebensstil von Gunst eintauchen. Ich möchte ein guter Verwalter von Gunst werden in meinem Leben. Ich möchte Gott anfangen zu fragen, wie kann ich mit dieser Gunst, die auf meinem Leben ist, ein Segen sein für das Umfeld, wo du mich dir hingestellt hast, weil du die Menschen liebst. Und auch zu verstehen und zu sagen, ich habe verstanden, dass du mir die Gunst gegeben hast, nicht weil ich ein super Typ bin, sondern weil du die Menschen rund um mich herum liebst. Das ist der Grund. Und ich da Multiplikation soll wirken und schaffen. Wichtiges Thema, tief setzen lassen, mitnehmen lassen. Auch jetzt, wenn wir einen Aufruf machen und ihr sagt, hey, ich habe Gunst auf meinem Leben, ich möchte noch ein paar prophetische Eindrücke hören, was denn Gott möchte, wie ich mit dieser Gunst in meinem Umfeld die Liebe von ihm ausdrücken und zeigen, dass Gott Menschen rundherum liebt. Wenn er ein Gebetsanliegen hat und sagt, hey, ich möchte um mehr Gunst in meinem Leben bitten. Egal was es ist, nutzt die Gelegenheit, kommt jetzt führen. Werde ich ein bisschen Background-Musik haben, möchte das Ministry-Team führen, bitten, da parat sein, damit wir tiefer eintauchen können in das Thema.
Ich habe auch noch den Eindruck, dass es darum geht, beim Gebet Freisetzung von Großzügigkeit, worüber Marcel geredet hat. Und auch habe ich den Eindruck, dass es darum geht, Gott will die Gunst geben, und nicht das Gefühl hat, er vergisst dich. Wenn du das Gefühl hast, dann gerade ga dorthin, weil er vergisst dich nicht. Und ich habe auch noch den Eindruck, dass wenn du ein Leben mit Kritik und Beurteilung lebst, dass wir berufen sind zum Segnen und dass du das kannst festmachen, auch im Gebet.